Herzlich willkommen zu unserem Podcast What Matters Most mit Thorsten und René.
Mit spannenden Stories aus Sport und Business.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast What Matters Most. Thorsten, schön, dass du mit dabei bist. Das neue Jahr hat begonnen, 2025. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht und ja, hattest eine schöne Weihnachtszeit, schöne Feiertage gehabt, ne? Also ich habe es ja ganz entspannt verbracht und freue mich auf unseren heutigen Gast.
Ja, vielen Dank. Also ich wünsche dir natürlich auch noch ein gesundes neues Jahr und allen Zuhörern wünschen wir das natürlich ein ganz tolles Jahr und also alles, was so sportliche Neujahrsvorsätze und Ziele, da werden wir auch drüber sprechen und da freue ich mich ganz sehr, dass wir ja einen tollen Gast haben, wo wir schon lange drauf warten.
Genau, ja, es hat tatsächlich ein Stück gedauert, bis wir ihn ans Mikro bekommen haben. Deswegen freuen wir uns wirklich sehr. Wir haben den schnellsten Polizist Deutschlands im Marathon. Marcel Bräutigam, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank und auch von mir ein gesundes, erfolgreiches und glückliches neues Jahr.
Ja, schön. Ja, wir wollen heute mal so ein bisschen über deine sportliche Karriere sprechen, wie eigentlich alles so angefangen hat. Wir sind ja ein Jahrgang, ne? Wir kennen uns damals noch vom Aufnahmetest Thüringer Polizei 2004. Aber auch sportlich sind wir uns natürlich oft begegnet. Und deine sportliche Karriere hat ja, ich sag mal, weniger mit dem klassischen Laufen zu tun, ne? Du bist ja, wir hatten uns vorhin schon mal unterhalten, zumindest mit Fußball angefangen, aber eher so hobbymäßig, ne? Und bist dann mit dem Biathlon gestartet. Wo war das und wann war das?
Genau, also ich bin gebürtig aus Großbreitenbach im Thüringer Wald, da wo auch Andrea Henkel, Peter Sendel herkommen. Und da ist es halt naheliegend, dass man auch da relativ schnell zum Wintersport herangeführt wird. Früher gab es da noch ein bisschen bessere Winter, als das es heute der Fall ist. Ich habe dann in der ersten Klasse, als ich 7, 8 Jahre alt war, hatten wir so Tests gehabt und ich war halt schon immer gut im Läuferischen gewesen. Und da hatte mich dann die Verantwortlichen des Biathlons gesichtet von unserem Verein in Großbreitenbach und hatten halt gefragt, ob ich da mal Lust hätte, dran teilzunehmen. Ich habe das gleich befürwortet und mir hat es auch gleich Spaß gemacht und es hat sich dann so eins zum anderen ergeben. Genau, und bin dann auch mit 13 Jahren schon auf die Sportschule nach Oberhof gekommen.
Ja, verrückt. Hast du sportliche Eltern, die das schon so ein bisschen geebnet haben oder sag mal, kam das von dir selbst oder wie? Ich meine, man kommt ja nicht einfach so zum Biathlon. Mich hat man durch Zufall angesprochen damals beim Radsport. Wie ist das bei dir passiert?
Also mein Vater ist halt über 30 Jahre hat Fußball gespielt. Er war auch sehr gut in Turnen und auch in, Weitspringen, Sprinten. Was jetzt wiederum mir nicht ganz so gelegen hat, aber irgendwie, ich hatte schon immer einen ganz, ganz großen Bewegungsdrang, war schon immer so ein bisschen ADHS-mäßig unterwegs und ich konnte nie ruhig sitzen und demzufolge war das dann relativ schnell bei mir klar, dass ich auf jeden Fall irgendwas brauche, wo ich mich in Anführungsstrichen abreagieren kann und bewegen kann und dann ist das, wie gesagt, da in Großbreitenbach dann der Fußball und dann aber auch der Biathlon geworden.
Ja, verrückt. Wenn du jetzt deine Karriere, ich meine, ich weiß ja, was noch kommt. Du bist ja dann relativ schnell auch in die Nationalmannschaft gekommen, ne? Und hast dich da relativ gut hochgearbeitet. War das schon ein Ziel, sag ich mal, irgendwann mal die Sache professionell zu machen? Oder war das eher noch so ein bisschen im Hintertreffen? Wie kannst du das?
Ja, also als ich auf die Sportschule gekommen bin, hatte ich natürlich das schon das Ziel, mal, sag ich mal, in der Nationalmannschaft dabei zu sein. Weil das waren immer so Ziele. Also wenn für mich gibt es immer nur ganz oder gar nicht. Und wenn ich ein Ziel verfolge, dann will ich da auch das versuchen, bestmöglich halt zu erreichen. Natürlich kann das keiner im Vorfeld absehen, ob das nun klappt oder nicht. Aber auf jeden Fall war es jetzt nicht nur mein Ziel, an die Sportschule zu gehen und mal gucken, wie es klappt, sondern schon immer bestmöglich mich einzubringen. Ich war schon immer ehrgeizig und wie gesagt, habe da schon auch gewisse Ziele verfolgt. Genau.
Ja. Ja, und 2004 bist du dann ja direkt in die erste Klasse der Thüringer Sportfördergruppe gekommen, der Thüringer Polizei. Ich hatte mich ja damals auch beworben, weiß ich noch. Ich bin damals rausgeflogen wegen meinen Augen, musste mich lasern lassen. Von daher dann den anderen Weg eingeschlagen. Genau, hast dann dort deine Ausbildung begonnen und lief ja eigentlich bis dahin, ich sag mal, perfekt. Ne? Und dann kam ja, sag ich mal, so eine Krankheit dazu, die sich extrem ausgebremst hat. Ne?
Also ich sag mal so, bis dahin lief es mit Sicherheit nicht perfekt. Ich hatte immer ein bisschen Probleme mit dem Stehenschießen oder allgemein mit dem Schießen. Im Läuferischen war ich immer zumindest konkurrenzfähig. Man muss immer sagen, ich war immer ein bisschen der Spätentwickelte. Und da waren halt schon Arndt Pfeiffer, Simon Schemp. Und die waren immer schon mir körperlich deutlich überlegen. Deswegen war es da auch im Laufen, war ich da jetzt zumindest nicht ganz auf deren Niveau gewesen. Aber meistens ist es ja so, die spät entwickelt sind, die haben dann natürlich die Chance, sich dann noch weiter zu verbessern, wenn man natürlich auch die Trainingsumfänge steigert. Bei mir war es dann aber so der Fall gewesen, dass ich dann, im ersten Jahr oder im zweiten Jahr der Sportfördergruppe, also das war 2004, 2005 rum, war ich auf einmal total immer beim Training niedergeschlagen. Also ich war richtig kaputt, schon nach dem Einlaufen hat sich's angefühlt, als ob ich gerade einen Wettkampf bestritten hätte. Ich bin dann Treppe hochgegangen, das werde ich auch nie vergessen. Wollte da versuchen, ja, mit dem Schlüssel die Tür aufzuschließen. Und das ist mir gar nicht gelungen, weil ich so kaputt war und so fertig. Und der sowas nicht durchgemacht hat, kann sich das, glaube ich, so in Anführungsstrichen gar nicht vorstellen. Ich habe dann erst mal rumgerätselt, was könnte es sein. Es gab auch andere Sportler, die bei uns auch schon dieses Epstein-Barr-Virus durchgemacht haben, auch genannt falsches Drüsenfieber. Und das hat aber, muss man wissen, auch verschiedene Verläufe. Und das kann halt nur so unterschwellig sein, dass man das gar nicht mitkriegt. Das kann sich natürlich in einer extremen Leistungsverschlechterung, sage ich mal, auch stattfinden. Und bei mir war es eigentlich, normalerweise kann man das durchs große Blutbild nachweisen. Und das habe ich auch extra dem Sportarzt gesagt. Erstmal waren da gar keine Auffälligkeiten gewesen. Sollte auch immer noch Wettkämpfe bestreiten, wo aber halt gar nichts mehr ging. Und deswegen habe ich da irgendwo die Reißleine gezogen. Hab mich dann tatsächlich auch selbst einliefern lassen ins Krankenhaus. Ich war kurz vor meinem 18. Geburtstag. Das werde ich auch nicht vergessen. Ich war in Suhl, war mit einem 10-jährigen Kind im Zimmer, der 90 Kilo gewogen hat. Also stark übergewichtig. Ich habe aber trotzdem, ich meine, war Leistungssportler, ne? Ich hatte halt richtig Kohldampf, immer Stoffwechsel ganz oben. Habe halt die Kinderportion bekommen, ne? Da gab es halt ein kleines bisschen was zum Armbrot. Gegenüber war der Rewe, den habe ich gesehen. Habe die Mama angerufen, habe gesagt, ich habe hier nur Knast, ne? Und lasst mich raus. Aber ich durfte halt nicht raus, durfte nichts extra noch zusätzlich essen. Ich habe da den Jungen, so gut ging es mir irgendwie noch durch das Ganze. Also der saß dann immer mal im Rollstuhl und den habe ich dann durchs Krankenhaus rumgefahren, ne? Um mich ein bisschen trotzdem abzureagieren. Im Endeffekt wurde ein Leistungstest gemacht, weil ich auch gedacht habe, ich habe vielleicht so, wie nennt man das? Ja, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber dass ich halt nicht mehr so, dass ich nicht so richtig Sauerstoff aufnehmen kann, dass ich da, das hatte Erik Lesser zum Beispiel gehabt. Ich komme gerade nicht aufs Wort. Jedenfalls konnte man durchs Blutfeld feststellen, dass ich schon, wie auch immer, seit 2 Monaten ausgebrochenes Epstein-Barr-Virus habe. Und dann hieß es halt 6 Monate Sportverbot. Und das Krasse kam dann eigentlich noch, dass danach dann halt ich natürlich gedacht habe, ich fange jetzt erstmal wieder langsam an, um mich aufzubauen. Aber die Trainer haben mich relativ schnell ins kalte Wasser geworfen und habe dann wieder nach 2 Monaten, glaube ich, dann wieder Wettkämpfe im Winter bestreiten müssen. Ich war halt überhaupt gar nicht konkurrenzfähig. Ich bin gelaufen und bin zum Schießen gekommen und konnte mich gar nicht runterregulieren, weil ich da schon so kaputt war und habe da, glaube ich, 10 Minuten teilweise um die Ohren bekommen. Und es war halt so so mindernd, dass ich da erstmal Probleme hatte, mich davon irgendwie erst zu erholen. Im März ist dann immer die Saison beim Biathlon beendet und da hieß es dann von Peter Sennel, der war damals mein Trainer, hat dann gesagt, okay, du machst jetzt weiter, versuchst den Rückstand wieder aufzuholen, die anderen machen Saisonpause, was auch für mich total nachvollziehbar war. Und dann kam ein Anruf 2 Wochen später von ihm und er hat gesagt, dass der Überstützpunkt entschieden hat, dass ich aufhören muss, von heute auf morgen. Obwohl ich zuvor Junioren-Nationalmannschaft war, mit Erik Lesser, Simon Schemm, mit den ganzen bekannten Namen. Und bei Biathlon ist es halt so, du kannst es halt nicht so alleine bestreiten wie das Laufen womöglich, weil du brauchst halt ein Team um dich rum. Erstens fürs Skiwachsen, das hochkompliziert ist. Fürs Schießen muss man halt entsprechend auch einen Trainer haben, der durchs Schießglas guckt, wo die Schüsse hingehen. Muss natürlich auch zum Teil, wenn man läuft, und dann auch auf die Waffe aufpassen, weil die nimmt man nicht immer die ganze Zeit mit. Und das war halt einfach nicht möglich. Ich hatte auch keinen Arztplatz weggenommen, hatte halt meine eigene Wohnung schon, war wie gesagt in der Fördergruppe. Habe ich nicht verstanden, verstehe ich auch bis heute nicht. Wie gesagt, das war mein großer Traum. Der ist dann halt ganz, ganz schnell von heute auf morgen geplatzt. Hat mich auch ganz schön auch frustriert. Und wie ging es weiter? Ich durfte trotzdem in der Fördergruppe bleiben. Und ich durfte dann Co-Trainer spielen. Durfte dann meinen Konkurrenten Skiwachsen. Und bin dann zu den Wettkämpfen gefahren und wurde sozusagen trotzdem freigestellt, aber durfte nicht mitlaufen.
Krass.
Ja. Und das sind so Geschichten, die muss man mir mal erklären. Die würde ich halt gerne nochmal verstehen, warum das denn so entschieden wurde.
Also du hattest das schon noch mit dir so ein bisschen, oder natürlich. Ist das schon so ein bisschen,
wo das habe ich immer noch im Hinterkopf und das verstehe ich immer noch nicht bis heute. Ich habe zwar die ein oder anderen mal wieder getroffen, wo sie dann zu mir gesagt haben, Mensch, hast du deinen Weg noch gemacht? Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ja, kann man sagen, aber ich weiß nicht. Das Biathlon war immer meine große Leidenschaft auch.
Ja.
Und so auszuscheiden fand ich nicht den richtigen Weg. Ich weiß nicht, ob man das heutzutage immer noch so machen würde. Ich persönlich würde es nicht so machen mit meinen Sportlern, aber ich weiß nicht, was da alles noch dahinter steckte. Ich würde es gerne erfahren, sage ich mal, weil dann könnte ich vielleicht damit auch ein bisschen besser abschließen. Aber das belastet mich bis heute irgendwie immer noch. Aber ich bin halt ehrgeizig und habe mir dann halt gesagt, so soll es nicht vorbei sein. Und ich bin dann halt den Sprung darüber zum Laufen gekommen, beziehungsweise auch zum Marathonlauf.
Aber erstmal bist du das Sommerbiathlon noch gemacht.
Auch, durch, ja, ne? Genau. Das ist, sage ich mal, ein bisschen eine Randsportart. Gibt's auch Wettkämpfe. Früher ist es noch ein bisschen anders gewesen. Mittlerweile ist das so nur so ganz kurze Runden, so 400 Meter mit Schießen. Mittlerweile schießt man sogar eher noch mit Luftgewehr. Bei uns war es aber noch so, wir haben ganz normal Kleinkaliber geschossen, wie man es auch im Biathlon kennt. Die Gewehre sind dann aber am Ständer, am, sage ich mal, Schießstand verblieben, aber die entsprechend beim Laufen natürlich nicht so rund tragen kann, weil man sonst die, ja, beim Anfersen sozusagen sich ständig in an das Gewehr schlagen würde und das würde halt nicht funktionieren.
Ja.
Und da habe ich aber auch bei deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften teilgenommen. Da waren von Deutschland, haben jetzt keine Spitzenathleten damit gemacht, da gab es dann so ein bisschen eigenes Team wieder, die sich darauf konzentriert hatten. Aber auch international, da gab es dann auch einige, die im Weltcup waren oder auch in den Nationalmannschaften, die dann auch da bei diesen Euromeisterschaften, Weltmeisterschaften teilgenommen hat, wo man dann auch die, ja, zumindest ein bisschen Sportgrößen, sage ich mal, dann auch gegen die angetreten ist, was schon cool war.
Cool. Und du bist ja dann aus der Sportfördergruppe irgendwann ausgeschieden, ne? Und bist quasi dort von da an auch normal arbeiten gegangen, ne?
Genau, richtig. Also ich hatte dann 2009 meinen Abschluss gemacht in der Sportfördergruppe. Oder beziehungsweise, nee, da war ich nicht mehr in der Sportfördergruppe, da habe ich eine normale Ausbildungsklasse. In Meiningen war ich dann schon gewesen.
Ah, okay.
Hab den dann abgeschlossen gehabt und bin dann zur Bereitschaftspolizei gekommen und war da 2 Jahre im Einsatzzug und habe da alle möglichen Sachen, so Kastortransporte, Sicherheitskonferenz, irgendwelche Demonstrationen, ja. Fußballspiele, alles so, was das umfasst. Ja,
und in der Zeit kamst du dann auch zum Laufen.
Genau.
Um jetzt mal den großen Schwenk zu kriegen, ja. Sag ich mal, ist eigentlich deine, wenn man deine Erfolge sieht, gerade bei, wenn man auf deine Homepage schaut, ne, dann fängst du eigentlich erst beim Laufen an mit deinen Erfolgen, wo du wirklich dann, ja, doch noch so, ich will nicht sagen, deinen Durchbruch hattest. Ich meine, wie gesagt, mit Sicherheit war Olympia für dich auch irgendwann mal ein Traum, gerade im Biathlon. Aber ich glaube, man muss sich ja nicht verstecken mit den Zeiten, die du angeboten hast im Marathon und mit den Ergebnissen, die du auch lieferst, ne? Trotz, dass du Vollzeit arbeiten gehst.
Ja, genau. Also da habe ich zu dem Zeitpunkt Vollzeit gearbeitet, das ist richtig. Ich war aber halt immer schon motiviert und ich brauchte halt, wie gesagt, diese Bewegung und habe dann erst mal peu à peu angefangen. 2009 habe ich dann erst einen Marathon am Rennsteig bestritten, also einen Rennsteiglauf-Marathon. Aber da halt noch nicht mit so einer Vorbereitung, wie ich es mittlerweile machen würde. Da hatte ich natürlich die ganzen Hintergrundinformationen noch nicht, hatte keinen eigenen Trainer. Habe das alles so bei myself gemacht. Da habe ich dann noch hinten raus ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Und 2010 bin ich dann im ersten Straßenmarathon in Frankfurt gelaufen, auch da immer noch ohne Trainer, aber da schon mit ein bisschen mehr Verstand, auch in der Vorbereitung gelaufen, schon ein paar längere Läufe gemacht, mich entsprechend ein bisschen besser vorbereitet, aber bei weitem noch nicht solche Umfänge, die da noch kamen. Also da sprechen wir halt so wirklich mal von 100 bis 130 Kilometer, die ich in der Woche gelaufen bin. Das ist trotzdem für viele sehr viel, aber für das, was ich dann später noch gemacht habe, noch relativ wenig. Und da bin ich dann auf Anhieb, in Anführungsstrichen, 2 Stunden 27 zumindest gelaufen, wo ich gesagt habe, okay, wenn man das so mit, naja, als würde schon sagen, trotzdem Hobbysportler erreicht. Und wenn ich das jetzt noch ein bisschen professionalisieren könnte, ich denke, da ist noch ein bisschen was möglich.
Krass. Hast du dir dann nochmal einen Trainer gesucht oder hast du es jetzt komplett auf eigene Beine gestellt?
Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann Stefan Eberhardt kennengelernt, der 1500-Meter-Läufer war, sehr guter 1500-Meter-Läufer. Der hat bei Dieter Heimann trainiert.
Genau.
Und er hat mich dann animiert oder auch dazu gebracht, den Kontakt hergestellt zu Dieter, dass ich erstens in den Laufclub Erfurt eintrete und dann auch unter ihm mit trainiere. Und das hat mich halt sehr gut in den Unterdistanzen verbessert. Wir hatten halt eine kleine Trainingsgruppe, wo wir uns gegenseitig angestichelt haben und das halt schon enorm an Leistungsfortschritt bewirkt. Das Einzige, was bei ihm ein bisschen das Problem war, meiner Meinung nach, er war jetzt nicht der optimale Trainer für mich für einen Marathon, weil schon eher so fokussiert war auf die 1500 Meter, 3000 Meter, bis zu 10.000 vielleicht. Aber er war der Mann, der gesagt hat, lange Läufe brauchst du nicht, alles bis 25 Kilometer erreicht. Das habe ich aber auch festgestellt, dass das zumindest mit meinem Training oder mit meinen Wettkämpfen dann auf den Marathon bezogen nicht ausreichend ist. Und da habe ich dann halt auch dann gewisse Sachen festgestellt, wo ich gesagt habe, ja, auf jeden Fall bis zu einem gewissen Punkt geht das, aber nicht für einen Marathon. Also für einen Halbmarathon passt das. Da habe ich mich auch weiterentwickelt, aber nicht für einen Marathon.
Verrückt. Und du bist aber dann später nochmal in die Sportfördergruppe gegangen, ne?
Genau.
Wie kam das oder wie hast du das dann gedacht? Oder war das einfach dann über die, weil du wieder im Kader warst, beziehungsweise?
Nee, im Kader war ich gar nicht gewesen. Also
okay.
Ich war in keinem Kader. Weder, also nicht im Leichtathletikverband. Auch noch nie, muss ich sagen.
Ach so, okay.
Tatsächlich, ich war noch nie im Leichtathletikverband, bis auf, sage ich mal, aber das ist jetzt nicht so eine offiziell über die 50 Kilometer, aber da kommen wir vielleicht noch drauf hin. Ich war dann im Schichtdienst in Astengotha, dann in Erfurt Süd und in Erfurt Süd habe ich dann schon, also da muss man sagen, da habe ich sehr, sehr viel trainiert, da habe ich mit dem Christian König auch einen 2 Stunden 18 Marathonläufer, mit dem habe ich hier in Erfurt sehr, sehr viel trainiert. Wir sind bis zu 240 Kilometer in der Woche gelaufen, trotz Schichtdienst. Ich bin dann halt teilweise wirklich, wir haben immer 12-Stunden-Dienste. Ich bin halt aus dem Auto gestiegen in den Nachtschichten oder so und ich habe aber zuvor halt schon 40 Kilometer trainiert und ich konnte halt kaum den Treppen hochlaufen, weil ich so kaputt war. Meine Beine waren halt immer nur eigentlich fertig, war nie wirklich regeneriert. Ich habe natürlich nicht jede Woche so viel gemacht, musste ein bisschen Abweg oder ein bisschen schauen, habe ich jetzt eine lange Woche, wo ich 60 Stunden arbeite, oder habe ich eine kurze Woche, wo ich 24 Stunden arbeite. Aber ich bin halt mindestens immer 160 bis halt 230, 240 Kilometer gelaufen und das war schon heftig. Aber ich hatte das große Ziel, das war 2020 in München, München-Marathon. Da waren erstens deutsche Meisterschaft und zweitens gibt es alle 2 Jahre deutsche Polizeimeisterschaften. Da habe ich dann den 2. Platz insgesamt gemacht bei dem München-Marathon als auch den deutschen Meisterschaften. Also sprich, war deutscher Vizemeister und habe mich da auch in dem Marathon um knapp 4 Minuten verbessert. Also ich bin dann 2 Stunden 20 gelaufen. Zuvor hatte ich halt in Essen 2 Stunden 24, ja, bin ich da gelaufen, hatte mich da entsprechend verbessert. Ich war da auch wirklich, also so aufgeregt in meinem Leben war ich, glaube ich, nie wieder wie vor dem Rennen. Ich konnte halt kaum schlafen, weil ich so aufgeregt war. Weil ich wusste, wenn ich diesen Wettkampf gut absolviere, habe ich vielleicht die Möglichkeit, wieder in die Sprintfördergruppe aufgenommen zu werden. Es wurde im Vorfeld schon so ein bisschen, hat sich das ein bisschen herauskristallisiert, dass es möglicherweise dadurch was klappen könnte. Und ich habe halt alles dafür gegeben. Und es hat sich wirklich tatsächlich ausgezahlt. Bin da, wie gesagt, deutscher Polizeimeister geworden. Und war da im Endeffekt auch gut. Also war wirklich sehr zufrieden mit dem Rennen. Und dann hat mir zumindest erstmal die Möglichkeit gegeben, dass ich nach Meiningen gekommen bin, war dann Sportausbilder. Für ein halbes Jahr und von der
Seite. Also du warst nicht voll freigestellt.
Doch, und jetzt kommt's. Also das halbe Jahr noch nicht, aber danach hat mir Mern die Möglichkeit gegeben, 2014 war das, glaube ich. Nee. Ja, ich müsste überlegen, ja. Nee, ich weiß es gar nicht mehr.
2014 steht die Aufnahme schon vor der
Gruppe. Ja, dann war es im April 2014, genau. Und das mit München Marathon, das war dann 2013, habe ich Mist erzählt.
Ja, alles gut.
Genau. Da wurde ich dann aufgenommen, das war dann im Endeffekt rückblickend 3 Jahre gewesen, wo ich dann nochmal in Anführungsstrichen Vollprofi war. Muss aber sagen, ich hatte halt keinen Trainer gehabt, hatte keine funktionierende Trainingsgruppe, wo ich sage, das ist halt jetzt schon eine sehr gute Möglichkeit, trotzdem jeden Tag dein Training zu absolvieren, bis auf 1,5 Monate im Jahr, aber das ist eine verschmerzbare Zeit. Aber die Rahmenbedingungen waren trotzdem nicht optimal, weil ich mich um alles sonst selbst kümmern musste, also Organisation zu Wettkämpfen, musste da halt anfragen beim Veranstalter, ob ich da eine Unterkunft bekomme oder musste halt entsprechende Buchungen vornehmen, musste halt immer selbst zu Wettkämpfen fahren oder auch deutschlandweit, europaweit zum Teil. Und ja, ich habe keinen gehabt, der mir die ganzen Sachen abgenommen hat, ne? Und das ist natürlich dann schon relativ schwierig, weil der Sportler soll ja auch ein bisschen regenerieren und wenn er sich darum noch kümmern muss, ist leider zumindest die Regeneration drunter. Deswegen würde ich sagen, vielleicht nicht hundertprozentig Vollprofi, wie manche andere Sportarten, wo man dann das vielleicht ein bisschen abgenommen bekommt. Natürlich hätte ich mir auch einen Trainer nehmen können. Ich wollte aber immer jemanden haben, wenn dann, mit dem ich vor Ort zusammenarbeite, der mich kennt, der mich auch in die Augen sieht und sagt, Marcel, also wenn es ein guter Trainer ist, Marcel, du bist heute kaputt, heute machst du ein bisschen ruhiger oder du siehst heute gut aus, heute machen wir nochmal 1, 2 Sachen mehr. Weil selbst einzugestehen ist relativ schwer, weil mir war es dann eher immer so, dass ich eher manchmal zu viel trainiert habe als zu wenig. Und da ist es halt schon gut, wenn du jemanden hast, der dann auch dir einen Benefit gibt, beziehungsweise.
Genau. Na, der ist auch einfach steuert, ne? Der von außen reinkommt und sagt, genau. Man selber denkt ja, das liegt nur daran und dann.
Richtig.
Und so, aber oftmals zieht das schon Rattenschwanz mit sich.
Das ist ja im Hobbybereich auch ganz oft so, ne? Also, dass viele viel zu schnell rennen und viel zu viel manchmal wollen und machen und die Regeneration dann mit Haushof, Kind, Familie, alles, was dazu zählt, dann einfach fehlt, ne? Und das.
Genau, das unterschätzt man halt doch relativ schnell. Und rückblickend betrachtet ist das halt auch so eine Sache gewesen, die ich hätte bestimmt auch noch ein bisschen besser machen können. Also weniger, da wäre da manchmal wirklich mehr gewesen. Ja, und habe aber auch wiederum meine Trainingspläne selbst geschrieben. Hab's aber auch so gemacht, dass ich mich auch anderen guten Sportlern, mit denen ich mich zu dem Zeitpunkt, da war ich wirklich in den ersten 4, 5 in Deutschland im Marathonbereich, mit denen hatte ich mich dann halt öfters auch mal getroffen oder zu Trainingslagern gefahren. Und da habe ich dann auch geschaut, wie trainieren die, was haben die so für Trainingseinheiten, wo sie sich weiterbringen. Hab das dann auch für mich ausprobiert und halt geschaut, wie reagiert mein Körper drauf, um meinen Trainingsplan auch noch ein bisschen anzupassen. Ne? Und da habe ich halt mir auch immer versucht, ein bisschen was mitzunehmen. War auch mal in Kenia, auch das mal erlebt, was die Höhe ausmacht. Wobei ich sagen muss, bei mir ist es nicht so gewesen mit den Blutwerten, dass das bei mir so einen großen Unterschied gemacht hat. Also ich bin wahrscheinlich jemand, der nicht so drauf anschlägt. Aber was ich gemerkt habe, zumindest ist es in St. Moritz oder so, wo ich war, da habe ich das nicht so gemerkt. Aber in Kenia, da ist es halt so auf 2400 Meter Meereshöhe. Und schon allein, wenn du da die Koffer zum ersten Mal, also du steigst aus, trägst die Koffer irgendwo hoch und bist eigentlich schon komplett außer Atem, hast du einfach 20, 30 Schläge am Anfang höheren Ruhepuls als zuvor und man braucht ungefähr eine Woche, sagt man, bis man sich da akklimatisiert. Deswegen soll man sich viel bewegen, aber halt nicht, also nur im niedrigen Pulsbereich. Bei mir war nur das Problem, und das ist halt ein bisschen Kenia mit Ernährung, dass man halt schnell Magenprobleme bekommt. Mich hat es wirklich eine komplette Woche zerledert.
Ah.
Ja, das ist natürlich dann ärgerlich, aber ich habe mich dann wieder gefangen und konnte dann hinten raus nochmal gut arbeiten. Wo ich zurückgekommen bin, ich habe dann halt zumindest gemerkt, dass ich trotzdem mehr Sauerstoff zur Verfügung habe und konnte dann auch wirklich richtig gute Einheiten machen, wo ich halt 30 Kilometer zum Beispiel in 3,20-Schnitt gelaufen bin und das hat mir jetzt nicht so viel ausgemacht. Problem war aber wiederum da, ich habe mich halt an der Trainingsgruppe orientiert von Wolfgang Heinig, der zu dem Zeitpunkt Marathon-Bundestrainer war, der auch Gesa Krause trainiert. Und die hatten halt einen fixen Termin, wo die abgereist sind. Und ich kannte mich halt da nicht aus, deswegen musste ich entsprechend auch die gleiche Zeit machen. Aber mein Hauptwettkampf, der war halt noch 5 Wochen, wo ich zurückkam, erst in 5 Wochen
Ja.
gewesen. Und das habe ich dann im Nachhinein nachblickend halt gesehen, dass das zu lange war. Also da ist schon wieder diese Sauerstoffaufnahme, diese mehr Blutkörperchen, die sich dann mit
Ja.
Sicherheit da bilden, die auch mal bei mir scheinbar nicht so besonders sich herausgebildet haben, die waren aber trotzdem dann schon wieder komplett weg gewesen. Also man muss dann halt diese Zeitspanne weniger wählen. Man sagt so 2 Wochen. Manche
Genau.
machen sogar nur noch 2 Tage. Muss man aber gucken wegen Zeitverschiebung und so weiter und wegen Wetter.
Und du hast ja die Trainingslager dann alle selbst finanziert oder hast du das über Sponsoren oder wie hast du es abgedeckt? Weil ich sag mal, das ist ja schon noch, du sagst, du musst ein Trainingslager nach Kenia fliegen. Ich meine, das ist ja schon auch eine finanzielle Belastung. Weiß nicht, ob du damals schon eine Frau gehabt hast oder sowas, aber das musst du ja schon auch mittragen. Nicht zu sagen, ich fliege jetzt mal 3 Wochen nach Kenia schön gemütlich und dann.
Ja, um darauf zu sprechen zu können, also die hat es wirklich nicht leicht mit mir. Ne? Wir sind jetzt erst 13 Jahre zusammen, 2 Kinder. Zu dem Zeitpunkt gab es aber noch zumindest die beiden Kinder nicht. Aber sie war schon immer zum Glück, ne? Aber sonst wäre es auch nicht anders gegangen. Sehr tolerant. Natürlich hat sie es auch manchmal gestört, dass ich dann immer wieder weg war. Aber sie hat es hingenommen und sie stand immerhin hinter mir. Und das ist halt, muss man auch sagen, eine sehr, sehr große Hilfe für mich. Und sonst wäre es auch gar nicht gegangen. Ne? Also dann hätte man dann irgendwann gesagt, so und nicht weiter. Na, oder ich hätte halt von mir aus zurückgehen müssen und hätte sagen müssen, okay, dann verzichte ich drauf, damit man dann sich nicht trennt. Ne?
Ja.
Aber wir konnten es trotzdem gut hinbekommen, aber es wäre nichts ohne ihre Unterstützung
Ja.
geworden. Und ich habe zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, schon beim Rennsteiglaufverein. Also da bin ich jetzt immer noch
Ja.
Mitglied. Die haben mich ein bisschen unterstützt, aber komplett natürlich nicht. Mit Sponsoren muss ich halt sagen, ist es in Thüringen nicht so leicht. Ja, das kann man ja offen ansprechen, finde ich. Auf jeden Fall
Ja,
hatte
kann man.
ich. Zumindest hatte ich nie immer so, ich habe schon immer mal angefragt, aber es hat sich leider nie so ergeben, wo ich sage, da kann man jetzt wirklich richtig oder kann man davon leben, in dem Sinne, dass ich zumindest die Trainingslager komplett voll finanzieren kann. Und hätte ich die Polizei nicht gehabt, dann hätte ich auch den Sport gar nicht ander oder hätte ich den Sport gar nicht finanzieren können. Also das wäre nicht möglich gewesen. Wie gesagt, und von daher auch großen Dank, dass mich da auch die Thüringer Polizei freigestellt hat und unterstützt hat. Und wie gesagt, ohne diese finanzielle Unterstützung wäre es auch gar nicht gegangen.
Aber eine etwas größere Partnerschaft hast du ja mit der THAG, ne? Wenn mich alles täuscht. Also das ist
Genau.
ja schon doch schon ein paar Jahre auch zusammen. Das ist ja einer unserer Sponsoren und ist ja toll auch ein toller Partner. Da gibt es auch Laufcamps oder und erzähl mal über die Partnerschaft, was da so.
Genau, also wir hatten nur gerade über das Kenia-Trainingslager so gesprochen, da haben wir noch nicht zusammengearbeitet.
Okay.
Das hat sich dann im Nachgang über einen Rennsteiglaufverein ergeben.
Okay.
Und das sind jetzt so, ich müsste lügen, aber ungefähr 5 Jahre, 5, 6 Jahre vielleicht, die wir zusammenarbeiten. Und genau, wir haben da verschiedene Projekte. Es gibt so ein THAG-Laufuniversum, die entsprechen, und die THAG unterstützt auch relativ viele Läufe in Thüringen. Und die sind halt auch Partner vom Rennsteiglauf, wo ich halt mit dabei bin, auch von Legend of Cross, wo ich mitwirke. Und es gibt auch unter anderem auch das THAG-Laufcamp, das wir jetzt, glaube ich, schon 4-mal durchgeführt haben, bisher mal in Oberhof. Und dieses Jahr, nein, falsch, doch in dieses Jahr, in 2025, wird es zum ersten Mal in Zollernroda im Biosee-Hotel durchgeführt werden. Das ist so eine Sache, man muss sich entsprechend dafür bewerben, mit einem kleinen Video, sagen wir mal ist. Und dann bekommt man komplett gratis ein ganzes Wochenende von Freitag bis Sonntag im Biosee-Hotel mit Ernährungsberatung, mit einem Physiotherapeuten, der auch ein bisschen Kraft- und Stabilisationstraining macht und mit mir als THAG-Laufexperten, der dann entsprechende Trainingseinheiten mit denen durchführt und auch gewisse Vorträge dann am Abend hält, um ein bisschen den Leuten, ja, Hintergrundinformationen und Lauftipps zu geben, um ja sich womöglich, oder das ist ja den meisten ihr Ziel, ja, zu steigern, Leistung zu steigern, aber auch ein bisschen vielleicht auch gesünder zu ernähren und alles, was so mit da reinspielt.
Also wir werden das auf jeden Fall wieder, wir haben das ja jedes Jahr schon mit beworben und gesagt, hey, bewerbt euch, ne? Und ist ja unser Partner THAG jetzt auch schon seit ein paar Jahren ein sehr guter, einer der
Ja.
Hauptsponsoren bei uns. Und dass das natürlich jetzt bei uns in der Region ist, ist natürlich toll. Also ich glaube, ihr werdet alleine so aus unserer Community ganz viele Bewerbungen bekommen.
Und das würde uns
Und
freuen, weil die letzten
ja.
Jahre ist es ein bisschen zurückgegangen oder man muss sich immer wieder was einfallen lassen. Wie kriegt man denn die Läufer überhaupt dazu, mal ein Video von sich zu drehen? Wir wollen es aber trotzdem haben, dass die sich halt mit Video vorstellen, um dann schon mal einen persönlichen Einblick zu bekommen. Ja. Na, aber viele haben immer die Scheu, sich dann vor eine Videokamera zu stellen und zu filmen oder zumindest filmen zu lassen. Mhm. Und da gab es halt immer relativ wenig Bewerbungen und es gibt halt immer 8 Teilnehmer oder 8 Plätze, die wir in Anführungsstrichen verlosen. Dann, also man kann abstimmen dann dafür und wie gesagt, das immer sehr erfreut oder würden uns sehr freuen, wenn da auch eine größere Anzahl...
Also ich glaube auch, manche haben Angst. Also ich glaube, viele haben auch Angst, denken, oh, da bin ich zu schlecht. Ja. Das sind nur die Guten und Marcel Bräutigam und...
Ja, das hast du ja immer. Die Probleme hast du immer bei
da bin ich ja zu langsam. Ja. Ich glaube, die Angst kann man auch jedem nehmen, ne?
Weil definitiv. Wir müssen immer sagen, ja, das sind alles wirklich Hobbysportler, die da mitmachen und auch, also ganz, ganz, ganz wenig überhaupt auch leistungsambitionierte Hobbyläufer, ne? Also da ist wirklich die Bandbreite von, also breit gestreut, auch ein bisschen, also auf gut Deutsch gesagt, auf etwas Übergewichtige sind da dabei, das ist aber gar kein Problem. Das soll wirklich alle ansprechen und es geht jetzt hier, wir müssen wirklich hier wegrücken von dem Leistungssport, sondern wirklich vom Hobbyläufer zu sprechen und dass die halt, wie gesagt, einen Mehrwert von diesem Laufcamp sich herausnehmen und auch für ihren Alltag integrieren und vor allem noch die Wissen, die Lebensfreude oder den Spaß am Sport einfach zu vermitteln. Das ist eigentlich unser Hauptziel und genau, das ist eigentlich der Punkt, wo man sagen kann, wir möchten euch auch die Angst davor nehmen und bewerbt euch doch gern.
Genau. Ja, und die Region ist toll. Das Hotel ist toll. Ne? Ich bin ja, ich wohne daneben. Ich bin da manchmal im Fitness unten und hab's dann immer schwer, im Fitness zu bleiben, weil der Spa-Bereich so toll ist im Biosee-Hotel. Ne? Und
war halt meine Idee gewesen.
Ja.
Wir waren halt mit Oberhof, sage ich mal, nicht 100%ig zufrieden. Und das Problem war dann auch, wir hatten 1-2 Mal Schnee gehabt. Hm. Jetzt in 2024 sogar so viel Schnee, dass ich auch richtig schippen musste auf dem Platz, dass wir überhaupt Laufschule durchführen konnten. Ja. Wir haben es dann noch ganz gut hinbekommen, aber die Bedingungen sind nicht so optimal. Und wir wollen es halt immer so Mitte April machen. Und Oberhof Mitte April ist halt wechselhaft, sage ich mal. Ja. Und ich hatte dann als Option, wie gesagt, das Biosee-Hotel ist mir eingefallen. Wir haben dann vor Ort Termin gemacht. Und wir waren sehr überzeugt davon. Ich habe schon Laufstrecken getestet, habe mich, wie gesagt, positiv von dem Hotel überzeugt, als auch Roy. Und wir haben dann gesagt, das machen wir.
Ja, da läuft ja auch ein Teil, also ganz kleine Ecke wahrscheinlich mal auf unserer Crossstrecke mit. Und ja, alle, die das kennen, Stadion gibt's oben, wenn ihr auf dem Stadion wärt. Und dann, ja, also tolle Region. Ja. Nee, schön. Also kann man auch froh sein, dass die TEAG, sag ich mal, da so viel unterstützt. Und wir tun auch in die Shownotes mal mit reinmachen, dieses Laufuniversum, was es so an Läufen gibt, die TEAG unterstützt von Thüringen. Und dass da auch so ein bisschen der Laufsport, der in vielen Bereichen oft so hinten dran ist, gerade was Sponsoring oder so mit betrifft, dass man hier da ein bisschen Fokus mit drauf hat und weil wir auch ja viele Menschen zum Laufen bewegen wollen, ne, und sagen wollen, das macht Spaß.
Ja.
Und wenn es dann noch durch Schlamm ist und ein bisschen Abwechslung,
dann ist das noch viel, viel besser, ne?
Genau.
Aber ich habe überlegt, ich muss mich da wahrscheinlich auch mal ein Video machen, weil ich will ja auch mal Marathon laufen. Ne? Also ich darf jetzt übrigens seit kurzem wieder laufen, das ist übrigens schön. Mein Ziel ist ja auch, Marcel, ich will Berlin-Marathon laufen als erstes. Ich habe nicht so ganz so schnelle Ambitionen wie du. Ich will auf eine 3:30 trainieren.
Ja.
Mal gucken, ob die dicken Sprinterbeine das schaffen. Aber den einen oder anderen Tipp muss ich mir auf jeden Fall abholen dann bei dir noch. Ne?
Sehr gerne. Ja, wie gesagt, ich finde es ja auch toll, dass du solche Ziele hast oder dass du sagst, Mensch, Marathon, Mythos Marathon hat auch dich infiziert und dass du auch das gerne bewältigen möchtest. Und dann Berlin ist natürlich auch so, ich meine, ich bin da auch schon gelaufen, das ist schon das Nonplusultra auf jeden Fall in Deutschland, das kann ich sagen. Weil da hat man über 1 Million Zuschauer und da muss man halt, wie gesagt, sich aufpassen oder ein bisschen am Anfang bremsen, damit man nicht überzieht, weil das ist die Gefahr des Berlin-Marathons auf jeden Fall.
Ja, nee, da freue ich mich echt drauf, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß auch gar nicht, wie mich das Fieber so gepackt hat. Also ich meine, du hast damals Marathon ausgerichtet, Thorsten, da habe ich dir einen Finger gezeigt und habe gesagt,
ja,
das ist so nicht. Ich kann hier den Start mit dem Fahrrad mitrollen, aber mehr mache ich nicht.
Ja.
Dann ist daraus der Cross entstanden und irgendwie ist jetzt die Lust zum Laufen immer größer geworden. Aber naja, wir schauen.
Ja, noch ein bisschen. Ich jedes Mal, wenn ich Marathon laufe, denke ich mir zwischendrin, eigentlich ein halber hätte es auch gereicht.
Also aber Thorsten ist auch schon New York gelaufen. Und
Boston? Nee, New York. Und Rennsteig 2-mal.
Genau.
Also, glaube ich, ja.
Ist ja nicht so, dass du noch nichts gelaufen bist.
Ja. Aber ich bin irgendwie die langen Strecken, also alles, was so über 3-3,5 Stunden ist, ne, also gut, so schnell bin ich nicht, muss ich wahrscheinlich schneller werden, fehlt mir, also diese Motivation zu sagen, gibt ja viele, die dann sagen, es ist nur eine Kopfsache oder die dann Ultras laufen oder 50 Kilometer, ne, und gut, du läufst dann natürlich auch ganz schnell, aber bei mir ist ab einer gewissen Zeit ist dann immer so diese mentale Kopflust raus, wo ich dachte, naja, schön.
Aber das kann man bei dir auch noch, ne? Du bist jetzt auch 50 Kilometer unterwegs, also machst du auch.
Ja, also ich bin ja beim Rennsteiglauf, das war jetzt so mein großer Lebenstraum noch.
Echt, ja?
Den Supermarathon zu gewinnen. Also den hatte ich ja jetzt 2024 glücklicherweise gewonnen.
Genau, da war ich
in 5 Stunden 6. Da war ich auch mal 5 Stunden unterwegs. Das ist sonst bei mir auch eher seltener. Wobei, das muss man auch sagen, an dem Tag lief alles perfekt. Da hatte ich auch nicht so Motivationsprobleme. Aber gerade wenn so ein bisschen auch die Energie verschwindet, das war jetzt an dem Tag nicht so, aber habe ich auch schon erlebt, dann ist es natürlich, dann wird es auch lang. Und dann wird es auch zäh und da kann ich das total nachvollziehen, dass du dann sagst, das macht mir jetzt nicht mehr so viel Spaß.
Ja, bei mir war es auch immer so, dass die langen Läufe vorher gefehlt haben, ne? Dann hast du, okay, das Ziel ist da, dann kam aber das Leben dazwischen und dann hast du gedacht, okay, ein paar lange Läufe, musst jetzt noch was machen, aber es hat halt wirklich die langen Läufe dann so regelmäßig davor haben halt gefehlt und das merkst du dann halt.
Genau,
ja. Ab Kilometer 30 merkst du dann halt, oh, hättest du doch mal ein paar lange Läufe mehr gemacht.
Ja, und das ist halt die Schwierigkeit auch des Marathons, gerade wenn man halt, und das sind ja eigentlich so gut wie alle, ne? Ja. Voll berufstätigen, und alles unter einen Hut zu bekommen. Erstens das Training oder beziehungsweise den Alltag, den Beruf mit Familie und so weiter und dann natürlich aber noch die Zeit zu finden, okay, ich muss jetzt noch einen langen Lauf machen. Man ist halt auch eine gewisse Zeit unterwegs.
Ja.
Und dann an den Tag geht halt auch nicht mehr viel, dann bist du einfach kaputt. Aber es hilft dir halt zumindest für dein Ziel des Marathons weiter.
Genau. Ja, aber gut, da hat ja jeder seine Phasen und oftmals sind es ja auch viele, die dann älter werden, also so wie ich jetzt, ne, dann die sagen jetzt, wir haben die Läufe länger, ne? So am Anfang, so dieses schnelle, kurze ist gar nicht mehr so, dann wird's ein bisschen länger und ja, mal schauen, wo uns die Reise hinträgt. Klar. Und was war dann eigentlich, oder was war dein schönster Marathon, wo du sagst, das war der perfekteste Lauf für mich? Das war.
Ja, das war jetzt schon eigentlich, muss ich sagen, 2024 der Supermarathon, weil da alles aufging und ich habe halt wirklich die Stimmung so genossen beim Zieranlauf, weil alle sich so gefreut haben und ich wusste, es ist alles aufgegangen. Konnte mit meinem Sohn Hand in Hand ins Ziel laufen, habe ihn auch gleich umarmt, da gibt's halt Bilder davon, da sieht man halt auch meine, also da sprechen halt einfach meine Gesichtszüge, 1000 Worte werde ich jetzt sagen. Und das ist auf jeden Fall so mein Highlight schon mit gewesen, was auch toll war, aber das kann man nicht so miteinander vergleichen, wo ich schnellster Polizist Europas geworden bin, also europäischer Polizeimeister Graz 2014. Das sind auch so Sachen, die ein bisschen, ja, weil das halt schon bei der Polizei halt sehr, sehr hohe Wertigkeit hat. Das erreichen halt auch nicht so viele, ne? Und die Meisterschaften finden auch nur alle 4 Jahre statt. Demzufolge gibt es auch deutlich weniger Meisterschaften da. Aber ich würde schon sagen, der Supermarathon an sich, genau, ist schon das. Highlight sogar für mich auch so von der Stimmung auch danach noch im Zelt, auf den Tischen. Naja, gut, ich konnte nicht mehr wegen meiner Ferse so gehen, aber ich konnte das trotzdem noch irgendwie den ganzen Tag so aufsaugen.
Ja, also auch abends ist auch toll, ne? Ja. Also, die Einladung steht ja natürlich, wenn es reinpasst bei unserem Weidertal Cross, ne? Da ist nicht ganz so viel Zuschauer, aber mittlerweile auch gut besucht und Anfeuerung oder zur Siegerehrung sind immer der ganze Platz voll, ne? Also das ist auch schon mittlerweile eine Abendsparty. Also das nicht ganz so groß wie Rennsteig, aber ich sag mal für unsere Region schon ordentlich.
Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich mal kommen werde. Es ist halt nicht mal leicht, mit meinem Zeitplan das alle unter einen Hut zu bekommen. In 2024 hat es dann leider nicht geklappt, aus familiären Gründen. Aber ich habe schon gesagt, das werde ich auf jeden Fall noch machen. Aber ich kann es immer nicht genau sagen, wann. Aber wir schauen.
Ja,
wir kriegen das auf jeden Fall hin.
Wir wollen das noch ein paar Jahre machen, auf jeden Fall. Und deswegen.
Und das klingt schon mal gut und wichtig.
Ja.
Und deswegen werde ich auch schon noch bei euch sein.
Ja. Und Pacemaker warst du dann auch mal ein Stück lang, oder?
Genau. Das hatte sich über Kenia ergeben. Da habe ich nämlich die Hanna-Zwillinge.
Ja.
Oder die Hanna-Twins, wie man es auch nennt, kennengelernt. Und die hatten noch für den Wien-Marathon, für Anna, einen Tempomacher gesucht. Und da habe ich dann entsprechend dann gesagt, ja, habe ich zwar jetzt noch nie gemacht, aber ich habe eigentlich normalerweise schon ein gutes Tempogefühl, kann das einschätzen. Und mich stört es auch nicht, im Vorfeld meines Hauptwettkampfes einen Marathon in hoher Geschwindigkeit zu laufen, weil ich das im Training schon öfters gemacht habe oder auch gewohnt bin. Und das sind halt zwar harte Einheiten, die mich aber auch weiterbringen. Nur muss man da wiederum berücksichtigen, oder für mich jetzt, dass ich da ein paar Tage ein bisschen ruhiger trete, aber dann geht das. Also ich kann dann trotzdem relativ schnell wieder mich davon erholen, weil das für mich kein Laufen am Limit ist. Ne? Viele sagen ja, okay, wenn ich einen Marathon gelaufen bin,
wie schnell seid ihr da gelaufen?
3:32 Tempo ungefähr auf dem Kilometer und das halt über den Marathon. Und einmal konnte ich sie, das war glaube ich ein Jahr später, konnte ich sie zum Sieg des Wien-Marathons führen. Und das war halt so richtig spannend, weil erstens hat niemand damit gerechnet, auch sie nicht. Und sie lag am Anfang immer so auf Platz 5, 6. Irgendwann sind so die ein oder anderen Läuferinnen zurückgefallen. Und so kurz vorm Ziel war sie, also ich weiß, 5, 6 Kilometer vorm Ziel war sie Dritte. Und es ging dann Kilometer 40 entgegen, auf einmal war sie Zweite. Aber die Erste, die war beim Halbmarathon schon 6, 7 Minuten enteilt. Hätte man nie dran gedacht, dass sie da gewinnen kann. Wir laufen dann in Wien die letzten 2 Kilometer entlang und das sind also Straßenbahnschienen. Wir haben nur von Weitem auf einmal die Erste gesehen und die läuft halt außerhalb von den Straßenbahnschienen, also den weiteren Weg. Und da ist es halt gut, wenn man einen Tempomacher hat, der sich auch ein bisschen auskennt. Ich bin im Jahr zuvor halt da gelaufen. Und man darf aber über die Straßenbahnschienen laufen. Das gehört halt zur Strecke mit dazu und ist nicht verboten. und ist auch asphaltiert, so dass man da auch einigermaßen oder gut laufen kann. Natürlich muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht in die Schiene reintritt, dass man umknickt. Und die erste hat aber keinen Turbomacher mehr gehabt. Die ist halt alleine gewesen, ist aber richtig eingebrochen. Also die hat halt ein bisschen überzogen am Anfang. Und es ist wirklich so gewesen, da gibt's auch ein Video. Und da, wenn ich mir das anschaue bei YouTube, Wien-Marathon, Anna Harner, Sieg, da kriege ich immer noch Gänsehaut, weil da der Kommentator das so geil ja kommentiert. Und da sagt, Mensch, ein Wunder, ist immer noch der Pacemaker hier dabei. Und wird hier Anna Harner vielleicht noch gewinnen. Und 300 Meter vor Ziel schaffen wir es wirklich noch, oder sie, an der Kenianerin dann vorbeizulaufen und dann den Wien-Marathon zu gewinnen. Und das hat ihr auch für ihre weitere Karriere eine große Tür geöffnet, auch mit weiteren Verträgen, glaube ich. Und das war so eine Sache, die ich auf jeden Fall nie vergessen werde. Und das war so mein schönster Job des Pacemakers, würde ich sagen. Ich habe auch schon Sabrina Mockenhaupt in Hamburg begleitet oder andere Läuferinnen auch in verschiedenen Rennen, auch Anna in Berlin. Aber das war so die Sache, wo man sagen kann, das hat erstens richtig Fetz gemacht und ja, das ist auch so eine besondere Moment gewesen, ne, im Rahmen des Pacemakers.
Kommuniziert ihr da? Sagst du da kurz, komm, das ist Platz 1 oder hat sie das realisiert, dass sie auf Platz 2 ist oder?
Ja, als erstmal kommuniziert man zuvor, was sie ungefähr ihr Plan ist. Also geht's immer um die Zeit. Was willst du für eine Zeit laufen? Und dann muss man sich das halt runterrechnen, was das für einen Kilometer bedeutet. Und dann ist es halt an dir, dass du das auch schaffst, wirklich jeden Kilometer fast auf die Sekunde. Also ich habe da eine Abweichung von 1-2 Sekunden, um das zu treffen. Es sei denn, man muss ein bisschen auf sie auch eingehen, wenn sie sagt, okay, ich fühle mich gut, Tick schneller, dann sagt sie auch kleinen Ticken schneller, das sagt sie mir dann schon. Oder wenn ich halt merke, sie hat ein bisschen Probleme, das sagt sie dir nicht. Aber wenn du merkst, man lässt halt gerade hinten raus eine Lücke, dann muss man halt als Tempomacher auch einwirken und dann einfach ein bisschen langsamer laufen. Und ich bin aber auch jemand kommunikativ und versuche dann auch, sie anzufeuern, ne, und ihr positive Worte mitzugeben. Und man sagt, also es gibt auch Zuschauer, die dann schon sagen, welchen Platz man liegt. Also das gehört sie eigentlich normalerweise auch. Als Tempomacher kriegst du es nicht immer hundertprozentig mit, auf welchen Platz sie unbedingt ist, weil das am Anfang unübersichtlich ist. Gerade wenn viele Männer mitlaufen, dann weiß man das nicht so ganz genau. Aber wenn ich natürlich von Weitem eine sehe, dann sage ich, hier, Anna, guck mal, da vorne ist wieder die nächste, die krieg mal und bleib schön. Und dann sage ich irgendwas vom Laufstil, wenn mir irgendwas auffällt. Manchmal läuft man auch mal ein kleines Stück daneben und gibt mal so kleine ne, Technikhinweise. Und was halt noch ganz wichtig ist, gerade am Anfang, dass man die Athletin ein bisschen schützt, gerade vor den Verpflegungsstellen, weil da gibt's immer alle 5 Kilometer so, darf man seine eigene Flasche abgeben. Was wichtig ist, dass man erstens die Flasche nicht nimmt und ihr gibt, weil dann wird sie nämlich disqualifiziert, ist nämlich nicht erlaubt. Sie darf mir wiederum ihre Flasche geben, das geht. Und dann vor allem, dass sie eine freie Bahn bekommt, dass sie an ihre Flasche kommt. Und das ist ganz wichtig. Und da muss man halt immer ein bisschen gucken, weil gerade am Anfang sind halt viele Männer dabei, die wollen ein bisschen ins Fernsehen, weil meistens die Kameras mit dabei sind, die wissen jetzt, okay, die sind live im Fernsehen. Und da wollen die halt auch, machen die ein bisschen, naja, breite Schultern.
Also musst du auch die Ellenbogen kopf
machen. Muss man auch, manchmal schiebt man auch jemanden weg und sagt, hier, ein bisschen beiseite und so, muss man halt ein bisschen flexibel sein. Oder es gibt auch mal das ein oder andere Toilettenproblem, dass man auch sagt, okay, habe ich auch schon gehabt, dass ich dann den Motorradfahrer gesagt habe, ihr müsst jetzt leider mal für 2-3 Minuten mal losfahren. Gibt hier ein Problem, wir müssen mal links raus und da gab es halt offensichtlich keine Toiletten und da musste man dann auch mal spontan sein, aber das will man halt nicht, ne? Das hat gebietet sich einfach so. Es gibt aber halt Reporter, die das machen, dass sie da draufhalten und deswegen habe ich gesagt, fahr zu. Und das machen die dann auch meistens. Aber das muss man auch ein bisschen mitdenken. Oder es gibt auch Fotografen, die auf der Strecke sind, der macht dann auch so, dass man dann auch mal ein Stück zur Seite geht, dass der dann halt die Läuferin halt einfangen kann oder dass der Pacemaker zuvor ist. Weil sonst haben die meistens keine freie Sicht und können mal ein schönes Bild von der Athletin machen und die wollen ja auch ein bisschen Geld verdienen. Ja. So ist es halt.
Ah, ihr habt es gehört, ne? Also
ein Geschäft.
An die guten Läuferinnen. Meldet euch bei Marcel, der hat das im Griff. Wenn ihr den buchen wollt als Pacemaker. Ja, macht alles möglich.
Ja. Also es hat es jetzt ein paar Jahre nicht mehr ergeben. Das lag aber daran, weil ich jetzt auch in kein Management mehr bin. Früher war ich in so einem Management, wo man dann auch leichter mal Jobs vermittelt bekommt. Ist so. Andererseits war es so, dass Laura Hottenrott, mit der habe ich ein gutes Verhältnis, ne, die ist jetzt bei Olympia gestartet, Olympiateilnehmerin gewesen. Die hatte nämlich vor oder bei ihrem Qualifikationswettkampf, wo sie letztes Jahr in Valencia gelaufen ist, wollte sie erst am Nürburgring starten. Hatte mich gefragt, ob ich da Zeit habe und Lust und ob ich mir das vorstellen kann. Habe ich ihr dann auch zugesagt. Problem kam dann aber, dass die Strecke nicht offiziell vermessen war und man hätte das so und so viele Wochen vorher beim Deutschen Leichtathletikverband einreichen müssen. Das wurde aber vorher nicht bekannt gegeben, weil das erst in diesem Jahr eine neue Regeländerung war. Und demzufolge wurde daraus nichts, denn sie durfte am Hockenheimring zwar theoretisch starten, aber es hätte nicht für Olympia gezählt, also die Norm. Und so hat sie sich dann spontan entschieden und es gab auch keine, sie hat nicht mal sie hat auch keinen Elite-Startplatz bekommen, was bei ihren Vorzeiten halt schon verrückt ist, ne?
Ach genau, das habe ich gehört im Podcast irgendwo mit ihr, habe ich das, hat das erzählt. Genau, sie hat jetzt irgendwie gar keinen Startplatz, dann hat sie angefangen.
Ja, genau, und es war ganz, ganz schwer überhaupt noch, dass sie sich überhaupt als normale Läuferin noch anmelden kann. Und sie ist dann halt wie, in Anführungsstrichen, gell, das soll jetzt wieder nicht disputierlich gemeint sein, aber wie ein Hobbyläufer da gestartet, durfte auch keine Trinkflaschen abgeben und so weiter und so fort und hat es dann, aber da durfte ich halt nicht als Tempomacher halt auftreten oder das wäre auch zu kurzfristig geworden mit Flügen buchen und so. Weil das hätte auch wiederum Probleme mit meinem Arbeitgeber gegeben, weil ich da sonst nicht frei gehabt hätte. Genau, und es gab da halt, wie gesagt, Probleme. Sonst wäre es auch schon dazu gekommen, dass ich sie als Tempomacherin bekleidet hätte. Und sie hat es aber dann durch glückliche Umstände auch alleine geschafft. Es geht schon auch, aber es ist schon trotzdem ein Unterschied, ob man einen Tempomacher hat oder nicht. Also es ist einfach leichter, wenn man einfach nur auf den Rücken des Mannes schauen muss. Und man muss hinterherlaufen, in Anführungsstrichen, aber es ist halt doch ein bisschen Windschatten und auch vor allem eine geistige Entspannung.
Ja, vom Kopf her auch, ne? Dass du nicht sagen musst, okay, jetzt bin ich nicht mehr so schnell gelaufen, jetzt habe ich die Zeit, jetzt bin ich da.
Genau, du musst nicht immer auf die Uhr gucken, du verlässt dich halt auf denjenigen und im Regelfall klappt das auch. Ja, also die Leute sind schon verlässlich. Und ich habe es jetzt vor, wenn alles gut geht, dass ich beim Hambacken-Marathon jetzt im April da auch mal als Tempomacher wieder starte. Aber ich habe es immer noch mal vor, wie gesagt, aber es hat sich in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so ergeben. Aber mir macht das immer noch Spaß und so kann ich auch anderen noch ein bisschen helfen und warum nicht.
Also auch schön, ne? Also man freut sich ja dann mit, ne? Wenn man da, also man hat ja dann ein bisschen was mit.
Ist so. Ja. Man hat auch Verantwortung, ne? Das ist einem bewusst. Aber man freut sich dann auch zusammen. Also man ist ja auch ein Team, ne? Und da zählt dann nicht nur das Team der Läuferin dazu, sondern auch des Trainers und der Eltern und so weiter. So lernt man die auch ein bisschen besser kennen und ist auf jeden Fall eine coole runde Sache.
Ja. Neues Jahr.
Ja.
Viele sagen, ich will Sport machen, ich fange jetzt an mit Laufen. Hast du ein paar Tipps für alle, die sagen, hey, jetzt das Jahr will ich jetzt endlich anfangen mit Laufen?
Also ich höre jetzt raus, dass die Läufer oder dass die Personen zuvor jetzt noch nicht großartig
genau, sind. Also für alle, die sich jetzt erst damit beschäftigen, genau.
Genau, also erstmal ist es wichtig, je nachdem, wie viel Sport sie bisher gemacht haben, aber wenn sie jetzt erstmal anfangen, erstmal ein paar ordentliche Laufschuhe kaufen. Nicht irgendwelche Billigmodelle, sondern sich im Laufladen oder so beraten lassen. Da fängt es nämlich schon mal an, weil da kann man sich halt auch ein bisschen was kaputt machen. So. Und dann für mich erste Quintessenz, es muss erstmal eine gewisse Regelmäßigkeit reinkommen und vor allem erstmal langsam beginnen. Und wem jetzt das normale Laufen an sich schon zu anstrengend ist, der sollte halt erstmal einen Wechsel zwischen Gehen und Laufen machen. Das hilft halt immer. Man sagt so 2 Minuten Gehen, 1 Minute Laufen und das über möglicherweise 20 Minuten. Und dann das nach und nach kontinuierlich steigern, dass man dann versucht, nur noch 1 Minute zu gehen, 1 Minute zu laufen. Und dass man das dann auch so 1/2 Stunde mal ausdehnt. Und dann muss man halt gucken, wie reagiert der Körper. Gibt es irgendwelche Befindlichkeiten im Körper, beziehungsweise gibt es irgendwelche Verletzungsproblematiken, was man natürlich nicht hofft. Ne? Mhm. Aber oftmals sind halt so Knochenhautentzündungen nicht ohne, weil das halt natürlich der Läufer das ungewohnt ist und der Körper entsprechend darauf reagiert. Und was ich noch empfehlen kann, vielleicht nicht immer nur auf dem Asphalt zu laufen, sondern auch mal Waldboden mit einbeziehen. Und da muss man natürlich dann ein bisschen gucken, dass man aber auch entsprechendes Schuhwerk wählt, wo man ein bisschen Profil drunter hat.
Ja.
Genau. Aber wie gesagt, langsam erstmal Grundlagen schaffen. Ich sag mal, wie beim Hausbau, erstmal ein Fundament und dann nach und nach kann man ein paar Steine mehr stapeln und sprich ein bisschen die Intensität erhöhen. Aber das Wichtige ist, erstmal und das lockere Laufen heißt für mich, dass man sich noch unterhalten könnte. Das kann man eigentlich ganz gut daran festmachen.
Ja, ich merke es bei mir immer, wenn ich alleine laufe, ich laufe immer zu schnell. Also gut ist dann auch, wenn ich so Truppen finde, ne, immer so ein bisschen da jemand hat, wo man dann wirklich sich unterhält dann auch und dann gegenseitig ein bisschen bremst. Ne? Genau. Weil alleine, du kommst immer...
Man kann auch mal intensiv trainieren, das ist in Ordnung, aber man muss halt sagen, man muss sich erstens davon wiederholen und wenn man das halt immer wieder macht, wird halt der Körper sauer und man überreizt eher und dann ist das auch leistungsmindernd als leistungsfördernd.
Ja, und der Körper braucht ein Stück sich anzupassen, ne? Alle Sehnen, Gelenke, alles mal zu sagen, oh, was macht er jetzt?
Das sowieso.
40 Jahre lang ist er nicht gelaufen.
Also wie
nur gesagt, Fahrstuhl und Auto und jetzt auf einmal will er laufen und ja.
Genau, dann wie gesagt, peu à peu und das Entscheidende ist wirklich auch mit Kopf und Verstand und nicht mit dem Kopf gegen die Tür, so.
Ja. Sehr schön, René, hast du noch Fragen?
Klar, ich will noch wissen, wo Marcel dieses Jahr am Start geht.
Außer
Fenstein.
Also das Erste, was ich sagen kann, das ist jetzt so mein erstes Highlight auch, zumindest größeres Highlight, Sevilla-Marathon will ich mal laufen.
Okay.
Wir haben nämlich jetzt zusammen Elternzeit und bevor mein Sohnemann eingeschult wird, wollen wir nochmal ein bisschen eine Auszeit nehmen in Spanien. Und da habe ich mir jetzt spontan für Beginn des Urlaubs den Sevilla-Marathon Ende Februar ausgesucht, wo ich jetzt dann so langsam auch anfange, mich darauf hin zu trainieren. Ich denke, das wird jetzt noch nicht die mega große Zeit werden, aber mal gucken, das ist eine relativ schnelle Strecke. Kommt immer ein bisschen aufs Wetter auch drauf an. Das kann auch Ende Februar schon in Sevilla warm werden, was ich jetzt nicht hoffe, weil das liegt mir nicht so. Zumindest früh sitzt, kann es noch ein bisschen kühler sein an dem Tag. Das ist so das erste Highlight. Dann, ja, leider klappen die deutschen Meisterschaften über 50 Kilometer, die jedes Jahr stattfinden, zu dem Zeitpunkt nicht, weil das eine Woche vorher ist. Die habe ich jetzt nur betrunken, dann gesagt, die starte ich nicht mit, weil da wäre ich Titelverteidiger gewesen. Ja, auf jeden Fall, das Highlight so für mich im Frühjahr ist der Rennsteiglauf. Ich würde gerne den Supermarathon-Titel verteidigen, aber da liegt natürlich noch eine Menge Arbeit vor mir. Das Wichtigste ist da wirklich gesund zu bleiben und auch am Tag gesund am Start zu stehen. Habe ich auch schon mal gemacht, dass ich das nicht gemacht habe. Das war auch ein bisschen unvernünftig von mir. Bin dann aber zumindest ein bisschen nach der Hälfte des Rennens in Führung liegend ausgestiegen, weil ich wusste, 30 Kilometer hältst du hier nicht mehr durch und das wäre auf jeden Fall nicht richtig für den Körper. Also auch das mache ich. Aber auch da lernt man ein bisschen draus. Aber das Entscheidende ist, wie gesagt, dass man gesund dann am Start steht und das kann ich auch nur jedem beherzigen. Wer krank ist, dann lieber auch auf die Einheit verzichten und dann zu sagen, ich werde wieder gesund und beginne dann wieder langsam mit Training. Ja, und für den Herbst gibt es deutsche Polizeimeisterschaften, die wie gesagt alle 2 Jahre stattfinden und jetzt wieder in 2025 ein Kassel-Marathon integriert. Und das ist die Qualifikation auch für die europäischen Polizeimeisterschaften, die dann 2026 in Tschechien stattfinden. Ja, und im Herbst, also das sieht jetzt erstmal gut aus, weil ich bei den deutschen Polizeimeisterschaften im Cross jetzt ganz vorne mit dabei war, gibt es da auch europäische Polizeimeisterschaften in Holland Ende oder Mitte November. Und das ist dann so, denke ich, auch der Saisonausklang für 2025, genau, wo man sich auf jeden Fall sieht. Und dann auf jeden Fall den ein oder anderen Volkslauf in Thüringen, ja. Das werde ich immer mit verbinden. Mittlerweile mache ich nicht mehr so große Reisen, auch aufgrund der Familie. Deswegen lieber ein bisschen hier aktiv sein und da gibt es auch wirklich schöne Läufe und da entsprechend dann auch, wie gesagt, vielleicht klappt es auch bei euch dann vorbeizuschauen. Ja. Ich habe es auf jeden Fall im Hinterkopf und das sind so die größeren Ziele für mich.
Tolles Schlusswort, würde ich sagen, oder?
Ja, sehr. Ich hätte noch viele, viele Fragen. Vielleicht machen wir irgendwann mal noch einen zweiten Podcast. Ne?
Also das können wir gerne machen.
Weil ich glaube, das ist, wenn jetzt alle Fragen noch hier, dann...
Schön.
Vielen Dank, René. Schön, dass wir bei dir sein durften.
Ja, sehr gern. Vielen Dank, Marcel. Schön, dass du gekommen bist. Schön, dass du vorbeikommen bist. Ich habe dir noch Wasser angeboten. Mehr wolltest du ja leider nicht.
Ich sage erstmal vielen Dank für die Einladung und mich hat sehr gefreut. Und freue auch mich, wenn ihr regelmäßig zuhört und euch auch der Podcast gefallen hat. Und sag schon mal liebe Grüße.
Genau. Marcel, ganz viel Erfolg dieses Jahr in allen deinen Vorhaben und wir werden das verfolgen. Social Media verfolgen wir eh. Und ja, wir tun Marcels Instagram und Facebook mal alles mit in die Shownotes mit rein. Könnt ihr gerne Marcel verfolgen und immer, wenn er eine tolle Zeit gelaufen ist. Und natürlich auch, wenn es mal nicht geklappt hat, alles Gute wünschen, ne? Und so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen Support ringsrum ist immer gut.
Freut man sich immer natürlich.
Genau. Und wer Marcel dann mal live kennenlernen will. Also wir werden das dann schon mal in Vorfreude auf das Laufcamp, ne?
Genau, wir werden das schon ein bisschen mit bewerben, ne? Und ja. Dann hoffe ich, dass die Bewerberzahl ein bisschen nach oben gehen für euch.
Genau, also wie gesagt, wenn ihr jetzt hier mithört, nutzt die Chance. Anfang oder zumindest im Ende Januar, Anfang Februar sollte ich, glaube ich, soweit sein, dass da ein Aufruf kommt. Dann dreht da mal ein Video von euch. Muss nicht länger als eine Minute sein und dann stellt euch mal vor. Und wie gesagt, dann habt ihr wirklich die Chance, beim Laufcamp dabei zu sein. Und ich denke, das wird nicht schlecht.
Ja, perfekt. Das machen wir.
Schön.
Ja, wenn euch jemand einfällt, den wir mal interviewen sollen, sagt gerne Bescheid. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch ein ganz tolles, erfolgreiches Jahr, ein sportliches Jahr, ein gesundes Jahr. Wir freuen uns auf viele tolle Podcasts und natürlich auf den 6.9. unseren Weiterteil Cross. Und danke. Ciao.
Ciao.
Beste Grüße.